Knowledge Kompakt der SRH Fernhochschule, The Mobile University, zum Thema internes Rechnungswesen.
Warum ist die Auseinandersetzung mit dem internen Rechnungswesen für viele Bereiche der Wirtschaft, für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen und sogar für Gebietskörperschaften wichtig? Haben Sie eine Idee? Die Antwort auf diese Frage liefert Ihnen gleichzeitig die Antwort darauf, warum die Auseinandersetzung mit dem internen Rechnungswesen auch für Sie so wichtig ist. Die Wirtschaftswelt wird zunehmend komplexer, digitaler und dynamischer. In Folge werden sowohl die Gütererstellung als auch die erstellten Güter und Dienstleistungen immer umfassender und vielschichtiger. Während bis in die 50er Jahre hinein die Erfahrung einzelner Mitarbeiter ausreichte, um den Produkten den mit der Produktion verbundenen Werteverzehr zuordnen zu können, ist dies durch die zunehmende Komplexität heute nicht mehr ohne weiteres möglich. Denken Sie einmal an sich selbst und Ihren beruflichen Alltag. Überlegen Sie, was Sie an Ihrem letzten Arbeitstag gemacht haben. Können Sie ad hoc sagen, auf welche Endprodukte oder Dienstleistungen Ihr letzter Arbeitstag abgerechnet wurde? Genau dies müssen Unternehmen vornehmen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Unternehmen müssen dabei für verschiedene Zwecke ein internes Rechnungswesen etablieren. So ist zum Beispiel die Kalkulation von Absatzpreisen, die interne Leistungsbeurteilung von Kostenstellenverantwortlichen und das Treffen von unternehmerischen Entscheidungen, wie beispielsweise die Eigenerstellung von Baugruppen oder der Ankauf von Baugruppen, nur auf Basis eines gut ausgebildeten internen Rechnungswesens möglich. Sie sehen also, das interne Rechnungswesen ist für viele Bereiche von Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und für Gebietskörperschaften wichtig. Welches Unternehmen könnte auf Dauer bestehen, wenn keine Absatzpreise kalkuliert werden können? Welche Gemeinde könnte es sich leisten, die Kindergartengebühren zu schätzen? Und welches Krankenhaus könnte ohne ein internes Rechnungswesen wissen, ob die Zimmerreinigung besser durch eigenes Personal oder durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden sollte? Mit Blick auf die genannten Punkte wird deutlich, dass es überaus wichtig ist, ein internes Rechnungswesen zu etablieren. Dabei muss aber auch der Vorgang der Gütererstellung in den internen Rechnungssystemen, den EDV-Systemen, abgebildet werden. Mit der Leistungserstellung ist unzertrennlich auch der Verbrauch von Gütern, auch Güterverzehr genannt, verbunden. Etwas salopp gesagt fallen die durch Unternehmen erstellten Dienstleistungen und Produkte nicht vom Himmel. Vielmehr bedingt deren Herstellung und Erzeugung den Einsatz von Produktionsfaktoren. Wenn ein Unternehmen am Markt Leistungen absetzen will, muss es diese in einem komplexen Produktionsprozess herstellen. Hier zeigt sich die Notwendigkeit des internen Rechnungswesens. Das interne Rechnungswesen hat damit zum wesentlichen Ziel, die tatsächliche wirtschaftliche Lage darzustellen, damit das Management richtige, nachhaltige und für das Unternehmen abgewogene Entscheidungen treffen kann. Auf Basis dieser Überlegungen wollen wir uns nun mit den Aufgaben und den Zielen des internen Rechnungswesens befassen. Diese können Sie nach Hören der Aufzeichnung diskutieren. Sie können die Unterscheidungsmerkmale zwischen internem und externem Rechnungswesen erläutern und die Teilbereiche der Kosten- und Leistungsrechnung differenzieren. In diesem Zusammenhang kennen Sie die Kostenarten, die Kostenstellen und die Kostenträgerrechnung und können diese drei wesentlichen Teilbereiche der Kosten- und Leistungsrechnung erläutern und auf unternehmerische Zusammenhänge übertragen. Wir hoffen, Ihnen den Einstieg in den Studienbrief mit diesem Audio-Abstract zu erleichtern. Lassen Sie uns nun die wesentlichen Inhalte des Studienbriefes anhand einiger Beispiele eines fiktiven Unternehmens, der Hölderlin AG, anschauen.
Haben Sie schon einen ersten Überblick über die Aufgaben und Ziele des internen Rechnungswesens? Überlegen Sie einmal, welche Zwecke das interne Rechnungswesen verfolgt. Im Rahmen dieses Audio-Abstracts wollen wir den Begriff Kosten- und Leistungsrechnung synonym für das interne Rechnungswesen einführen. Dessen Aufgaben lassen sich in drei Bereiche unterteilen: Kontrolle, Planung und Dokumentation. Wenn Sie gerne durch Eselsbrücken lernen, dann merken Sie sich einfach das dazugehörige Akronym KPD. Diese drei Bereiche stellen die wesentlichen Kernaufgaben des internen Rechnungswesens dar. Wollen wir zunächst die Kontrollfunktion des internen Rechnungswesens in den Blick nehmen. Die Zielsetzung dieser Funktion ist die Begutachtung der betrieblichen Entscheidungen. Zu den Kontrollaufgaben gehört primär die Ermittlung der Ist-Kosten. Ist-Kosten sind die Kosten, die in einer Vorperiode, zum Beispiel im Vorjahr oder im Vormonat, tatsächlich angefallen sind. Mithilfe der Ist-Kosten verschiedener Perioden kann geprüft werden, ob es zu Verschwendung kommt. Die Kontrollfunktion zielt damit im Wesentlichen darauf ab, zu ergründen, ob das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet. So soll es ermöglicht werden, im Falle unwirtschaftlicher Situationen frühzeitig Maßnahmen zu treffen. Allerdings bergen derartige Vergleiche die Gefahr, sozusagen Schlendrian mit Schlendrian zu vergleichen. Sollte die Vorperiode ebenfalls unwirtschaftlich gewesen sein, so kann man mit einem Vorperiodenvergleich nur bedingt unwirtschaftliche Situationen aufdecken. Letztendlich fällt es dadurch auch schwer, Verschwendungen aufzudecken. Die Kontrollfunktion sollte demzufolge nicht nur einmal, sondern regelmäßig Gegenstand des internen Rechnungswesens sein. Nur über einen regelmäßig durchgeführten Kostenvergleich lassen sich somit Aussagen über Verschwendungen treffen. Gehen wir einen Schritt weiter und nehmen die Planungsfunktion des internen Rechnungswesens in den Blick, also das P. Überlegen Sie bitte einmal, welche Planungsaufgaben Ihr Unternehmen hat und welche Rolle hierbei das interne Rechnungswesen spielt. Na, haben Sie eine Idee, was unter den Planungsaufgaben des internen Rechnungswesens zu verstehen ist? Zu den Planungsaufgaben des internen Rechnungswesens zählt die Bereitstellung von Informationen für die Unternehmensführung. Diese Informationen werden benötigt, um den Unternehmenserfolg langfristig sicherzustellen. Die Entscheidungen innerhalb folgender Bereiche werden von der Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt.
Im Beschaffungsbereich werden beispielsweise Fragen zu den maximalen Beschaffungspreisen und zu den optimalen Beschaffungsmengen getroffen. Eine ökonomisch fundierte Entscheidung kann nur auf Basis der Daten aus dem internen Rechnungswesen getroffen werden. Im Produktionsbereich werden beispielsweise Entscheidungen in Bezug auf die Wahl des Produktionsprogramms, die Maschinenauswahl, die Wahl des Produktionsverfahrens und Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen. Eine ökonomisch fundierte Entscheidung bedingt abermals das Vorliegen von Daten aus dem internen Rechnungswesen. Auch der Absatzbereich benötigt Daten aus dem internen Rechnungswesen. In diesem Bereich werden beispielsweise Entscheidungen zur Annahme von Zusatzaufträgen, zur Wahl der Vertriebsmethoden oder die Auswahl des Kundenkreises getroffen. Entscheidungen, die Daten aus dem internen Rechnungswesen benötigen.
Sicherlich fallen Ihnen noch weitere Planungsaufgaben des internen Rechnungswesens in Ihrem Unternehmen ein, aber auch die Dokumentationsfunktion des internen Rechnungswesens soll nicht unerwähnt bleiben, kurz das D. Die Dokumentation stellt die dritte Aufgabe des internen Rechnungswesens dar. Zu dieser Aufgabe gehört die Bewertung selbst erstellter Maschinen sowie fertiger und unfertiger Erzeugnisse. Insbesondere bei der Kalkulation öffentlicher Ausschreibungen sind die Preise ebenfalls unter Zuhilfenahme dieser Dokumentation zu begründen. Denken Sie beispielhaft an einen Malerbetrieb, der sich auf eine öffentliche Ausschreibung der Stadt Stuttgart für Malerarbeiten bewirbt. Die Dokumentationsfunktion fasst damit die wesentlichen Daten, die für das interne Rechnungswesen von Bedeutung sind, zusammen und macht diese gegenüber unternehmensinternen Entscheidungsträgern transparent. Stellenweise, wie am Beispiel der öffentlichen Ausschreibung für Malerarbeiten dargestellt, wird diese Dokumentation auch an Unternehmensexterne herangetragen. Gehen wir nunmehr einen Schritt weiter und stellen uns die Frage, wie das interne Rechnungswesen aufgebaut ist. Haben Sie bereits eine erste Idee? Rufen wir uns zunächst nochmals in Erinnerung, dass für Zwecke dieses Studienbriefs das interne Rechnungswesen gleichbedeutend ist wie die Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist in drei Teilbereiche gegliedert: der Kostenartenrechnung, der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung. Richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst einmal auf die Kostenartenrechnung. Diese steht am Anfang jeder Kosten- und Leistungsrechnung und bildet gewissermaßen die Grundlage für dieselbige. Aufgabe der Kostenartenrechnung ist es zunächst, die neutralen Aufwendungen von den Kosten abzugrenzen, um die betrieblichen Werteverzehre richtig und eindeutig darzustellen. Sie klärt somit zunächst die Frage, welche Kosten im Betrieb zu erfassen sind und welche Kosten nicht in den Betrieb aufgenommen werden können. Der Kostenartenrechnung kommt also eine zentrale Bedeutung innerhalb des internen Rechnungswesens zu. Die als Kosten erfassten Werteverzehre werden nach Kostenarten gegliedert, zum Beispiel nach Gehältern, nach Abschreibungen oder nach Energiekosten. Anschließend werden die Werteverzehre entweder als auf Kostenträger direkt zurechenbare Einzelkosten oder als nicht direkt zurechenbare Gemeinkosten ausgewiesen. Das Ergebnis der Kostenartenrechnung wird in einer Kostenartenübersicht festgehalten. Damit wird übersichtlich visualisiert, welche Kostenarten in welcher Höhe angefallen sind. Den zweiten Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung stellt die Kostenstellenrechnung dar. Wesentliche Grundlage für die Durchführung der Kostenstellenrechnung ist der BAB, der sogenannte Betriebsabrechnungsbogen. Dieser bildet alle Kostenstellen eines Unternehmens ab. Die Abwicklung der Kostenstellenrechnung erfolgt in drei Abrechnungsschritten. Zunächst werden die Gemeinkosten auf die Kostenstellen, in denen die Kosten entstanden sind, verteilt. Danach erfolgt die Umlage der Gemeinkosten von den Vorkostenstellen, die keinen direkten Bezug zu den Kostenträgern haben, auf die Endkostenstellen. Schließlich lassen sich für die jeweiligen Endkostenstellen Kalkulationssätze bilden, mit denen die Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger möglich wird. Als dritten und letzten Teilbereich sei die Kostenträgerrechnung erwähnt. Haben Sie eine Idee, was aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung unter dem Begriff Kostenträger zu verstehen ist? Kostenträger sind Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, die die von ihnen verursachten Kosten zu tragen haben. Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist es nun, eine Beurteilung über die Wirtschaftlichkeit einzelner Leistungen sowie des gesamten Kombinationsprozesses für einen bestimmten Zeitraum vorzunehmen. Dabei gilt es zu klären, welche Kosten wofür angefallen sind. Die Kostenträgerrechnung wird in zwei Teilrechnungen durchgeführt.
In einem ersten Schritt erfolgt die Kostenträgerstückrechnung. Sie dient dazu, die Selbstkosten je Leistungseinheit zu berechnen. Hierzu entnimmt man die Einzelkosten aus der Kostenartenrechnung und die Gemeinkosten in Form von Verrechnungssätzen aus der Kostenstellenrechnung. Die Stückrechnung wird mithilfe eines Kalkulationsschemas durchgeführt. Danach erfolgt in Schritt 2 die Kostenträgerzeitrechnung. Sie stellt die Summe der Kosten der in dieser Periode erzielten Leistungen gegenüber. Hier handelt es sich um Leistungen in Form von Erlösen sowie von Bestandsänderungen unfertiger und fertiger Produkte. Ziel ist es, das Betriebsergebnis der Periode zu ermitteln. Die Gesamtkosten können entweder der Kostenartenübersicht entnommen oder über eine Multiplikation der Selbstkosten je Stück mit der entsprechenden Stückzahl berechnet werden.
Die Auseinandersetzung mit der Kostenartenrechnung, der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerstückrechnung ist für das interne Rechnungswesen von enormer Bedeutung. Die Auseinandersetzung damit bedingt allerdings auch einiger grundlegender Annahmen, auf die wir nun näher eingehen werden. Vermutlich sind Ihnen einige dieser Annahmen bereits bekannt. Grundlage für die Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sind einige wenige, jedoch wesentliche Vorgaben, die in Form allgemeiner Gestaltungsgrundsätze und spezieller Verrechnungsprinzipien beachtet werden müssen. Die Gestaltungsgrundsätze zielen auf die formale und inhaltliche Durchführung der Kostenrechnung ab. Stellen Sie sich diese Grundsätze wie die Leitplanken einer mehrspurigen Straße vor. Ihnen ist freigestellt, welche Spur Sie wählen, die Leitplanken überfahren sollten Sie allerdings nicht. Bestimmt fällt es Ihnen mit diesem Bild im Kopf leichter, die nachfolgenden vier Gestaltungsgrundsätze zu verstehen.
Die Vollständigkeit und Einmaligkeit der Kostenerfassung zur Sicherstellung der Aussagefähigkeit, die Stetigkeit und Einheitlichkeit von Systemen und Verfahren zur Sicherstellung der Schnelligkeit und Kontrollfähigkeit, die Richtigkeit, Reinheit und Genauigkeit zur Sicherstellung der Eindeutigkeit und Steuerungsfähigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit zur Sicherstellung des optimalen Wirkungsgrads.
Grundlegend für die Verrechnungsprinzipien ist die Frage, wie einzelne Kosten in Bezug auf bestimmte Bezugsgrößen zu verrechnen sind. Die zu berücksichtigenden Bezugsobjekte sind dabei Kostenstellen und oder Kostenträger. Bei der Gestaltung einer Kostenrechnung können wesentliche Prinzipien zur Anwendung kommen, die Sie nun kennenlernen werden.
Da wäre das Durchschnittsprinzip. Entsprechend dieses Prinzips werden die Kosten unabhängig von der Verursachung in gleicher Höhe auf die Bezugsobjekte verrechnet. Lassen Sie uns beispielhaft einmal einen Blick in die Hölderlin AG werfen. Die Hölderlin AG hat neben dem Auftrag zur Herstellung des Rührbesens Schaum noch weitere Aufträge angenommen. Selbstverständlich verfügt die Hölderlin AG über eine eigene Beschaffungsabteilung. Da die Beschaffungsabteilung für alle Aufträge im gleichen Umfang tätig wird, werden die Aufwendungen für diese Abteilung auf alle Aufträge gleichmäßig umgelegt. Es findet also keine weitere Differenzierung statt. Vielmehr tragen alle Aufträge den gleichen Anteil der Kosten der Beschaffungsabteilung. Ein weiteres Prinzip, das bei der Gestaltung einer Kostenrechnung zur Anwendung kommt, ist das sogenannte Identitätsprinzip. Dieses Prinzip gibt vor, dass die Kosten nur dann auf bestimmte Bezugsobjekte verrechnet werden, wenn diese auf die gleiche Disposition wie das Bezugsobjekt zurückzuführen sind. Demzufolge sind letztlich die originär zugrunde liegenden Entscheidungen sowohl die Ursache für Kosten als auch für Leistungen. Liegt ein identischer Entscheidungszusammenhang vor, dann können Kosten dem Bezugsobjekt zugeordnet werden. Das Identitätsprinzip kann dabei als strenges Verursachungsprinzip angesehen werden. Die Basis dafür ist die Wenn-Dann-Situation. Dies hört sich nun wohl etwas theoretisch an, daher schauen wir noch einmal bei der Hölderlin AG vorbei. Die Hölderlin AG erhält einen Auftrag zur Anfertigung von Eieruhren, die als Werbemittel durch den Abnehmer eingesetzt werden sollen. Da für die Eieruhren der gleiche Farbton verwendet werden soll wie im Unternehmenslogo des Abnehmers, muss die Hölderlin AG eine besondere Farbe besorgen, die nur für diesen Auftrag verwendet werden kann. Es liegt eine sogenannte Wenn-Dann-Situation vor. Das heißt, erst wenn der Farbstoff beschafft wird, dann können die Eieruhren hergestellt werden. Die Aufwendungen sind folglich komplett diesem Auftrag zuzurechnen, da ohne diesen Farbton die Herstellung der Eieruhren unterbleiben muss. Haben Sie schon einmal von dem Tragfähigkeitsprinzip, auch Deckungs- oder Belastbarkeitsprinzip genannt, gehört? Dieses dritte Prinzip verrechnet die Kosten in Abhängigkeit von der Belastbarkeit. Einem Bezugsobjekt werden also so viele Kosten zugerechnet, wie es abdecken kann. Die jeweilige Tragfähigkeit ist dabei nicht an eine vorliegende Kausalität gebunden. Ein Blick in die Hölderlin AG zeigt, dass mit dem Mixer Feuersturm 5 Millionen Euro Gewinn im letzten Jahr generiert werden konnten. Mit dem Mixer Jedermann hingegen 50 Millionen. Eine Umlage nach dem Tragfähigkeitsprinzip würde demnach vorgeben, dass auf den Mixer Jedermann im Vergleich zum Mixer Feuersturm der zehnfache Satz verrechnet wird. Als letztes Verrechnungsprinzip kommen wir nun auf das sogenannte Verursachungsprinzip oder Kausalitätsprinzip zu sprechen. Hier werden die Kosten basierend auf Ursache-Wirkungsbeziehungen auf das Bezugsobjekt verrechnet. Eine bestimmte Leistungserstellung bedingt folglich einen spezifischen Werteverzehr. Was bedeutet das für unsere Hölderlin AG? Die Hölderlin AG erhält einen Auftrag zur Anfertigung von Holzrührbesen. Für die Herstellung kann nur ein wasserbeständiges Holz verwendet werden, welches bisher an keiner anderen Stelle eingesetzt wird. Die Kosten für Holz und alle damit zusammenhängenden Kosten werden daher diesem Kostenträger zugerechnet. Das Verrechnungsprinzip hat damit starke Gemeinsamkeiten mit dem Identitätsprinzip.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum das relevant ist. Zum Beispiel, um zu erörtern, wie hoch Absatzpreise sein müssen, um auskömmlich wirtschaften zu können. Oder um die Frage einer Make-or-Buy-Entscheidung beantworten zu können. Aus diesem Grund muss bei der Gestaltung einer Kostenrechnung das Verrechnungsprinzip gewählt werden, welches eine möglichst exakte Verrechnung vornimmt. Nun kennen Sie die wesentlichen Prinzipien, die der Kosten- und Leistungsrechnung zugrunde liegen. Doch wir haben uns bisher noch nicht damit beschäftigt, was Kosten überhaupt sind. Diese Frage wurde nur indirekt angesprochen. Daher ist es nun an der Zeit, sich mit den gebräuchlichen Begriffspaaren des Rechnungswesens zu befassen. Es gibt einige Begriffspaare, die Sie kennen sollten, zum Beispiel Einzahlungen und Auszahlungen, Einnahmen und Ausgaben, Erträge und Aufwendungen sowie Leistungen und Kosten. Haben Sie sich schon einmal intensiv mit den Unterschieden zwischen den Begriffen Auszahlung, Ausgabe, Aufwand und Kosten auseinandergesetzt? Umgangssprachlich werden diese Begriffe oftmals synonym verwendet. Wenn man ein vernünftiges Kostenrechnungssystem aufbauen möchte, ist das Wissen über diese Unterschiede jedoch von entscheidender Bedeutung. Schauen wir uns zunächst die Differenzierung von Auszahlungen und Ausgaben im Detail an. Unter Auszahlungen wird der Prozess verstanden, in dem finanzielle Mittel ein Unternehmen verlassen. Dieser Prozess hat direkten Einfluss auf den Bestand an Zahlungsmitteln. Zu den Zahlungsmitteln zählen Kassenbestände sowie Bankvermögen, Sichtguthaben, Schecks und Wechsel. Auszahlungen führen in jedem Fall zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes. Ausgaben liegen dann vor, wenn sich das Geldvermögen vermindert. Das Geldvermögen setzt sich aus dem Zahlungsmittelbestand zuzüglich Forderungen und abzüglich Verbindlichkeiten, Kreditebene, zusammen. Und wie unterscheiden sich Auszahlungen und Ausgaben nun voneinander? Gut möglich, dass diese Erklärung zunächst noch recht verwirrend für Sie erscheint, doch wir kommen der Beziehung zwischen Auszahlung und Ausgabe etwas näher, wenn wir uns vor Augen führen, dass genau drei Fälle möglich sind.
Erstens, es gibt Auszahlungen, die keine Ausgaben sind. Die Tilgung eines Kredites der Hölderlin AG ist beispielsweise eine Auszahlung, aber keine Ausgabe, da sich der Kassenbestand verringert, das Geldvermögen aber gleich bleibt. Es handelt sich also um ausgabenlose Auszahlungen. Zweitens, Auszahlungen und Ausgaben fallen zusammen. Etwa bei einem Barkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen durch die Hölderlin AG. Sowohl der Zahlungsmittelbestand als auch das Geldvermögen reduziert sich. Man nennt diesen Fall auch ausgabengleiche Auszahlungen. Drittens, Ausgabe ohne Auszahlung. Als eine auszahlungslose Ausgabe wäre der Kauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Hölderlin AG auf Ziel zu nennen.
Beziehen wir nun den Begriff der Aufwendungen mit ein und arbeiten heraus, wie sich Aufwendungen von den Ausgaben abgrenzen lassen. Bei Aufwendungen handelt es sich um den gesamten Güterverzehr einer bestimmten Abrechnungsperiode. Aber woher kommen die Aufwendungen, beziehungsweise woraus lassen sich diese ableiten? Die Aufwendungen stammen direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung und vermindern das Nettovermögen eines Unternehmens. Da die Gewinn- und Verlustrechnung einen Teil des externen Rechnungswesens darstellt, hat der Gesetzgeber bei der Ermittlung des Wertansatzes einen maßgeblichen Einfluss. Auch bei der Abgrenzung zwischen Ausgaben und Aufwendungen sind wieder drei unterschiedliche Fälle möglich.
Erstens, bei einer aufwandlosen Ausgabe vermindert sich das Geldvermögen. Das Nettovermögen bleibt hingegen unverändert. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Die Hölderlin AG kauft ein neues Firmengrundstück, um die Mixerproduktion zu erweitern. Da die Anschaffung eines Grundstückes eine reine Bestandsbuchung auslöst und kein Ertragskonto bebucht wird, handelt es sich um eine aufwandslose Ausgabe. Es werden also Geldmittel aufgewendet, um das Grundstück zu erwerben. Gleichzeitig entsteht hierdurch noch kein Aufwand oder Güterverzehr. Klingt wieder kompliziert? Merken Sie sich einfach, dass durch den Kauf des Grundstücks zwar eine Transformation von Geld in Grundstück stattfindet, der Wert des Unternehmens aber unverändert bleibt. Zweitens, bei einer aufwandgleichen Ausgabe verringert sich sowohl das Geld als auch das Nettovermögen. Die Hölderlin AG bezahlt ihren Mitarbeitern selbstverständlich das entsprechende Gehalt aus. Da es durch die Zahlung zu einer Verringerung des Bankkontos der Hölderlin AG kommt und gleichzeitig ein Ertragskonto bebucht wird, liegt eine aufwandsgleiche Ausgabe vor. Drittens, eine Aufwendung, die nicht zu einer Ausgabe führt, ist beispielsweise die Abschreibung einer Maschine, die in einer vergangenen Periode gekauft wurde, also eine ausgabenlose Aufwendung. Das Nettovermögen vermindert sich, da die Maschine weniger Bilanzwert hat. Das Geldvermögen bleibt hingegen konstant. Die Hölderlin AG schreibt die Plastikspritzgussmaschine ab, die für die Herstellung der Gehäuse für die Rührbesen verwendet wird. Da die Abschreibung keine Zahlung auslöst, liegen demnach Aufwendungen vor, die keine Ausgabe sind.
Aufwendungen haben damit immer eine Vermögensminderung der Gesellschaft, in unserem Fall der Hölderlin AG, zur Folge. Aufwendungen und Ausgaben sind immer dann vom Betrag her gleich, wenn eine getätigte Ausgabe auch in derselben Periode verzehrt wird. Wenn eine Ausgabe erfolgt und dieses Gut erst in einer späteren Periode verbraucht wird, dann wird diese Ausgabe vorübergehend in der Bilanz gespeichert. Bei der Unterscheidung zwischen Aufwendungen und Kosten muss man differenzierter vorgehen. Grundsätzlich ist die Abgrenzung allerdings sehr ähnlich wie bei den vorangegangenen Begriffen. Kosten sind, wie auch Aufwendungen, als der gesamte Güter- oder Werteverzehr zu definieren. Durch Kosten verändert sich im Gegensatz zu Aufwendungen nicht grundsätzlich das Nettovermögen, sondern das betriebsnotwendige Vermögen. Darunter ist das Vermögen zu verstehen, das zur Leistungserstellung zwingend notwendig ist. Kosten müssen im Gegensatz zu Aufwendungen also durch den betriebsbedingten, ordentlichen und periodenabgegrenzten Leistungsprozess anfallen. Kosten liegen damit bei bestimmten Aufwendungen vor. Auch hier sind wiederum drei Aufwendungsarten wesentlich, die keine Kosten darstellen und damit auch nicht in die Kosten- und Leistungsrechnung eingehen.
Der betriebsfremde Aufwand. Haben Sie eine Idee, was damit gemeint ist? Haben Sie vielleicht an eine Spende gedacht? Dann liegen Sie richtig. Die Hölderlin AG spendet regelmäßig an eine karitative Einrichtung. Da die Spende nicht für den eigentlichen Betrieb des Unternehmens notwendig ist, handelt es sich um einen betriebsfremden Aufwand. Die Spende ist für die Erstellung der Produkte der Hölderlin AG nicht notwendig. Damit liegen auch keine Kosten vor. Auch der periodenfremde Aufwand ist nicht als Kosten in die Kosten- und Leistungsrechnung einzubeziehen. Stellen Sie sich folgendes Szenario dazu vor. Das Finanzamt Stuttgart stellt bei der Betriebsprüfung der Hölderlin AG fest, dass ein Sachverhalt als steuerfrei angenommen wurde, obwohl der Vorgang steuerpflichtig gewesen wäre. Es fordert daher eine Steuernachzahlung für die Jahre 2013 bis 2016. Dieser Aufwand stellt keine Kosten in dem Jahr dar, in dem die Zahlung vorgenommen wird. Zuletzt ist auch der außerordentliche Aufwand nicht als Kosten anzusehen. Wenn die Produktionshalle der Hölderlin AG durch ein Unwetter einen hohen Schaden erleidet, sind die Aufwendungen zur Beseitigung des Schadens keine Kosten.
Diese drei genannten Kategorien werden nicht als Kosten in die Kosten- und Leistungsrechnung eingerechnet, da sie nicht betriebsnotwendig sind. Würden die Aufwendungen in die Kosten- und Leistungsrechnung einbezogen werden, hätte dies zum Beispiel eine Verzerrung der Absatzpreise zur Folge. Was heißt das nun konkret?
Die Hölderlin AG stellt, wie wir wissen, den Mixer Feuersturm her. Dieser Mixer wird zu 250 Euro pro Stück abgesetzt. Die Istkosten für den Mixer betragen 150 Euro. Die Schiller GmbH, ein direkter Wettbewerber der Hölderlin AG, stellt ebenfalls Haushaltsgeräte her und verfügt im Produktportfolio über ein vergleichbares Produkt, den Mixer Räuber. Dieses wird für 300 Euro angeboten. Da für die Kunden der Absatzpreis das entscheidende Kaufkriterium ist und die Mixer Feuersturm und Räuber ohnehin in allen Eigenschaften vergleichbar sind, erfährt der Mixer Feuersturm der Hölderlin AG reißenden Absatz. Der Stückgewinn für die Hölderlin AG, also der Absatzpreis abzüglich der Istkosten, beträgt 100 Euro. Durch einen Hagelschaden wird die Produktionshalle der Hölderlin AG, in welcher ausschließlich der Mixer Feuersturm hergestellt wird, stark beschädigt. Würden diese außerordentlichen Aufwendungen in die Kosten einbezogen werden, dann würden die Istkosten des Mixers Feuersturm auf 310 Euro pro Stück ansteigen. Die Hölderlin AG müsste sodann die Preise anpassen. Der neue Preis würde allerdings über dem Preis der Schiller GmbH liegen und die Kunden würden in Zukunft das Produkt Räuber der Schiller GmbH nachfragen. Dies wäre für die Hölderlin AG besonders ärgerlich, da im betriebsbezogenen Herstellungsprozess von Feuersturm ein betrieblicher Gewinn erwirtschaftet wird. Sollte es zu einer Einrechnung des betriebsfremden, periodenfremden und außerordentlichen Aufwendungen kommen, so wäre, wie im Beispiel der Hölderlin AG erläutert, zum Beispiel ein Absatzrückgang zu erwarten. Die Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen ist damit sehr wichtig für die Hölderlin AG.
Soweit haben wir uns bereits einen ersten guten Überblick über die Inhalte des Faches internes Rechnungswesen erarbeitet. Vielleicht ist es Ihnen bereits aufgefallen, dass wir die Auseinandersetzung mit dem Begriff internes Rechnungswesen bisher ausgeklammert haben. Denn dort, wo es ein internes Rechnungswesen gibt, gibt es auch ein externes Rechnungswesen. Und dort, wo es ein internes und externes Rechnungswesen gibt, stellt sich die Frage nach deren Abgrenzung. Bevor wir dies abschließend im Rahmen dieses Audio-Abstracts tun wollen, sei noch Folgendes erwähnt. Das externe Rechnungswesen wird häufig auch unter der Bezeichnung nationale Rechnungslegung firmiert. Dieser Begriff dürfte Ihnen bereits vertraut sein, denn im Rahmen Ihres Studiums lernen Sie auch die Inhalte der nationalen Rechnungslegung kennen oder haben diese bereits kennengelernt. Aber kommen wir zurück auf die Frage, wie sich internes und externes Rechnungswesen unterscheiden. Zunächst einmal sind hier die Zielgruppen von Bedeutung. Das externe Rechnungswesen ist auf die Darstellung des Unternehmens nach außen ausgerichtet. Die Adressaten sind Kreditgeber, Aktionäre, Lieferanten, Kunden, Staat, Finanzamt und so weiter. Das interne Rechnungswesen richtet sich primär an Unternehmensinterne, zum Beispiel an das Management des Unternehmens. Das externe Rechnungswesen ist zudem vergangenheitsorientiert. Die Kostenrechnung versucht, aus den vergangenen Werten Aussagen für die Zukunft zu treffen. Somit unterscheidet sich auch der Blickwinkel von internem und externem Rechnungswesen. Die Rechengrößen sind im internen Rechnungswesen die Kosten und Leistungen. Im externen Rechnungswesen wird mit Einzahlungen, Auszahlungen, Einnahmen und Ausgaben sowie mit Erträgen und Aufwendungen gerechnet. Die Aufgaben des internen Rechnungswesens wurden hinsichtlich der Kontroll-, Planungs- und Dokumentationsfunktion schon ausführlich dargelegt. Die Aufgaben des externen Rechnungswesens sind die Ermittlung des Jahresüberschusses, die Gewinn- und Verlustrechnung, das Aufstellen der Bilanz und der damit verbundenen Ermittlung der Vermögensgegenstände und der Schulden, sowie die Darstellung und Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage für den Staat bzw. das Finanzamt. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird in regelmäßigen Abständen, in der Regel monatlich oder quartalsweise aufgestellt. Hierbei gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Ausnahme sind hier wiederum die öffentlichen Ausschreibungen, die wir bereits angesprochen haben. Der Jahresabschluss hingegen ist laut Gesetzgebung einmal jährlich am Ende des Geschäftsjahres aufzustellen. Um eine klare Abgrenzung zum externen Rechnungswesen sicherzustellen, kann eine Unterscheidung nach verschiedenen Kriterien durchgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit diesen Kriterien würde die Ausführungen an dieser Stelle sprengen, daher sei auf die Darstellung in Ihrem Studienbrief verwiesen.
Hoffentlich haben Sie nun einen ersten und spannenden Einblick in das interne Rechnungswesen erhalten. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist für Unternehmen, aber auch für andere Organisationen, Gebietskörperschaften und Non-Profit-Organisationen sehr wichtig. Bei der Durcharbeitung des Studienbriefes wünsche ich Ihnen viel Erfolg und weitere spannende Einblicke in das interne Rechnungswesen. Und denken Sie daran: Dieses Audio Abstract fasst die wesentlichen Knowledge-Elemente des Studienbriefs zusammen und ersetzt Ihre Prüfungsvorbereitung auf Basis des Studienbriefs nicht.
Das war Knowledge Kompakt zum Thema internes Rechnungswesen, geschrieben von Steuerberater Professor Dr. Matthias Hiller. Dieses Audio Abstract ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.